Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Umweltschutzorganisation Wildlife Fund gehört ebenso dazu wie die NGO Transparency International, die gegen Korruption kämpft. Insgesamt 167 Organisationen stehen in Russland auf einer schwarzen Liste, auf der sich nun auch das Deutsche Historische Institut DHI befindet. 2005 wurde es gegründet, um den Austausch zwischen deutschen und russischen Historikern zu fördern und auch länderübergreifende Forschungsprojekte zu unterstützen. Und damit ist wohl jetzt erstmal Schluss. Ich bin jetzt mit der Direktorin des DHI, mit Sandra Dahlke, verbunden. Hallo, guten Abend, Frau Dahlke.
Guten Abend.
Sie hatten ja schon direkt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Zusammenarbeit mit staatlichen russischen Institutionen eingestellt. War denn dann dieses Verbot jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das kommen würde?
Wir, das Verbot, ja, die Listung als unerwünschte Organisation, damit haben wir natürlich schon seit langem gerechnet. Vielleicht haben wir uns eher gewundert, dass es nicht schon früher passiert ist. Über die Gründe kann man jetzt nur spekulieren. Wahrscheinlich, mit Sicherheit, standen wir schon sehr lange unter Beobachtung.
Aber gab es denn jetzt noch mal einen konkreten Anlass dafür?
Das ist sehr schwer zu sagen. Wir haben schon seit Anfang des Jahres den Verdacht, dass derartige Probleme auf uns zukommen. Wir mussten eine Umregistrierung vornehmen durch meinen Abzug aus Russland und einen neuen treuhändischen Leiter einsetzen. Und diese Umregistrierung hat nicht funktioniert. Also wir sind da nicht weitergekommen. Und da kam bei uns auch schon der Verdacht auf, dass möglicherweise unser Fall gerade geprüft wird.
Aber so richtig vorangekündigt worden ist es nicht.
Nein, wir sind bis heute nicht schriftlich informiert worden. Wir haben darüber auch erst jetzt, ich glaube, es war am Samstag, erfahren, und zwar über die Meldung der TASS, also der russischen Nachrichtenagentur, und OWD Info. Und wir sind offensichtlich schon seit dem 30.05. gelistet durch eine Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft. Davon sind wir nicht in Kenntnis gesetzt worden. Bis heute nicht offiziell.
Wie konnten Sie denn überhaupt eigentlich seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine noch arbeiten? Was haben Sie da eigentlich noch machen können?
Wir haben unsere Bibliothek weiter aufgehalten für russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch ein Interesse daran haben, wissenschaftliche Standards aufrechtzuerhalten gegen den, ja, massiven ideologischen Zugriff, der jetzt an allen russischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen durchgesetzt wird. Von diesen Kollegen gibt es nach wie vor noch viele, und wir wollten so weit wie möglich ihnen ermöglichen, sagen wir mal, Zugang zu haben zu einer anderen Sicht auf die Geschichte, zu einer wissenschaftlichen, fundierten Sicht auf die Geschichte. Wir haben auch noch Publikationsreihen herausgegeben mit einem russischen nichtstaatlichen Verlag, der vor allem geistes- und sozialwissenschaftliche Literatur herausgibt in sehr hoher Qualität. Diese Bücher werden jetzt wahrscheinlich alle vernichtet werden, weil die Bibliotheken und auch die Forschungseinrichtungen werden jetzt gesäubert von Büchern, die russische Einrichtungen und Einzelforscher und Forscherinnen gemeinsam mit Vertretern unerwünschter Organisationen publiziert haben. Und das wird jetzt wohl auch unsere Publikationen betreffen in der nahen Zukunft.
Dass sowas passiert, also dass da eben Publikationen aus öffentlichen Bibliotheken geschafft werden, was hat denn das für Auswirkungen auch für die Wissenschaft in Russland?
Das hat aus meiner Sicht gravierende, vor allem mittel- oder längerfristig gravierende Auswirkungen. Die russischen Hochschulen waren ja in den letzten 20 Jahren sehr viel Geld reingesteckt worden. Einige von ihnen waren sehr leistungsfähig und auch international sehr konkurrenzfähig. Es wird jetzt in Zukunft eine kolossale, ja, intellektuelle Verarmung in Russland, vor allem im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, die natürlich für ideologische Zugriffe besonders anfällig sind, stattfinden. Das steht außer Frage, zumindest wenn dieser Zustand, und das steht zu befürchten, noch sehr lange anhält.
Und was haben Sie denn für sich für eine Perspektive geschaffen nach diesem Angriff, aber auch jetzt irgendwie nochmal akut nach dem Verbot? Was könnten Sie sich vorstellen, wie das weitergehen könnte?
Unsere Hoffnung war, dass wir so lange wie möglich die Bibliothek noch zur Verfügung stellen können in Moskau. Diese Hoffnung ist jetzt gestorben. Und wir haben aber parallel schon ein Max-Weber-Netzwerk Osteuropa aufgebaut. Wir haben im letzten Jahr ein Büro in Georgien gegründet. Wir haben ein kleines Büro in Vilnius in Litauen. Und wir werden ein weiteres Büro, das wird unser Hauptstandort werden, in Helsinki in Finnland eröffnen, da Finnland ja über lange historische Zeiträume zum Russischen Reich gehörte und wir dort die entsprechende Forschungsinfrastruktur und auch die entsprechenden Archive und Bibliotheken vorfinden.
Können Sie denn im Kontakt bleiben mit Wissenschaftlern in Russland, mit denen Sie bisher zusammengearbeitet haben, oder ist das für die auch verboten?
Ja, jetzt wo wir gelistet sind als unerwünschte Organisation, russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im In- und im Ausland, also das gilt auch für die Exilierten, machen sich strafbar. Vorher konnten wir noch gut Kontakt halten. Es gab ja auch informelle, sehr tragfähige, langjährige Beziehungen zwischen deutschen und russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch in einer internationalen Vernetzung. Es war auch noch möglich, sich über Zoom-Konferenzen auszutauschen. Das wird jetzt sicher schwieriger.
Ich habe in der Frankfurter Rundschau heute gelesen, dass der Osteuropa-Historiker Jan C. Behrens vorgeschlagen hat, dass es ja auch eine Möglichkeit wäre, nach Kiew umzuziehen. Was halten Sie denn davon?
Der Plan, ein deutsches historisches Institut oder eine Forschungseinrichtung der Max-Weber-Stiftung in Kiew zu eröffnen, das diskutieren wir schon sehr lange. Das Max-Weber-Netzwerk Osteuropa wird perspektivisch auch in und mit der Ukraine aktiv werden und auch ukrainische Forscherinnen und Forscher integrieren. Es ist im Moment in der Ukraine natürlich schwierig aufgrund der Kriegssituation und eben der Sicherheitsbedenken, die wir haben. Das heißt, wir müssen jetzt Übergangswege schaffen, um eben die ukrainische Wissenschaft zu integrieren in größere und umfänglichere Forschungsprojekte. Und das ist uns auch ein wichtiges Anliegen.
Sandra Dahlke, die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts DHI in Moskau, das jetzt auf der Liste der unerwünschten Institutionen in Russland steht. Vielen Dank, Frau Dahlke, und alles Gute.
Ja, vielen Dank.